Hallo bei Zebras and Unicorns. In Europa fließen derzeit die Milliarden. Die Unicorns werden am Fließband produziert und Startups mit immer neuen Finanzierungsrunden überschüttet. Was ist da los am Markt? Wo kommt das Geld her und wo geht es hin? Das wollen wir heute mit einem besprechen, der selbst investiert und auf Health Tech spezialisiert ist. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. Und jetzt begrüße ich Luciano Spolagnoli, Mitgründer von Calm Storm Ventures im Podcast. Hallo Lucanus.
Hallo.
Freut mich, dass du heute dabei bist und ein wenig aus der Vogelperspektive, aus der Perspektive des Investors auf Österreich und auf Europa mit mir hinabblickst. Zuerst einmal ganz kurz zu Calm Storm Ventures. Ihr habt das vor mehr als einem Jahr gegründet, habt schon ziemlich viele Investments gemacht. Wie läuft es bei euch?
Danke. Ja, also es läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen, erstaunlich gut. Wir waren sicher eine der Gewinner dieser Pandemie, weil die Aufmerksamkeit auf das Thema Gesundheit und Wellbeing dadurch natürlich extrem gestiegen ist und man auch in der breiten Öffentlichkeit gesehen hat, dass die Systeme unseres Gesundheitssystems, aber auch unserer Nachbarländer deutlichen Verbesserungsbedarf haben, insbesondere was die Digitalisierung betrifft. Und das ist ja unser Thema. Wir investieren in Lösungen, die meistens direkt zu dem User kommen oder ich traue mich fast nicht sagen Patienten, weil wir natürlich auch viele Dinge machen, wo man noch gar nicht krank ist, sondern eigentlich gesund bleiben möchte. Also viele Dinge, die direkt den User betreffen, aber auch in manchen Investments auch einfach B2B-Lösungen, wo dann Krankenhäuser, Ärzte oder so Lösungen bekommen in digitaler Weise. Und ja, wir haben vor einem Jahr gestartet. Wir haben parallel den Fonds gerast, versucht, Investoren anzusprechen, bei uns mitzumachen, gleichzeitig das Geld, das wir bekommen haben, investiert. Und jetzt stehen wir bei 28 Investments mit Ende Juni in ganz Europa. Wir haben nur 2 Investments in Österreich gemacht, der Rest ist verstreut in Europa, auch hin und wieder in den USA, wenn es europäische Gründer sind. Und wir spezialisieren uns innerhalb dieses Riesenbereichs der Gesundheit hauptsächlich auf Tabuthemen, also Themen, die man nicht so gerne bespricht in der Offline-World, aber dann sozusagen digital trotzdem nachfragt. Das sind nicht nur die klassischen Themen wie Erectile Dysfunction oder Low Libido, auf die man sozusagen zuerst kommt, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Themen, Fertility natürlich, aber auch so Themen wie chronische Verstopfung, über die spricht auch kaum jeder, sind aber sehr viele betroffen davon.
Mhm. Lass uns über diese Health-Themen später noch sprechen. Zuerst würde ich mal ganz gern wissen, du steckst ja mittendrin in dieser ganzen VC-Szene. Du warst doch früher beim großen österreichischen VC bei Speedinvest dabei, selber auch in Startups tätig. Und jetzt scheinen ja irgendwie so die goldenen Zeiten in Europa angebrochen zu sein. Also es vergeht ja kaum ein Tag, wo nicht das nächste Unicorn aus Deutschland, Schweden, Frankreich, Österreich announced wird, die Investmentrunden 100, 200, vielleicht sogar über 1 Milliarde Euro fließen im Tagesrhythmus. Was ist da los? Warum sind denn gerade 2021, wo ja eigentlich doch noch Corona-Krise ist, so die Dämme losgebrochen?
Ja, ich glaube, ich möchte mir da jetzt nicht anmaßen, diesen Markt durch und durch zu verstehen, aber was ich so mitbekomme, ist, dass eine Konstellation von mehreren Faktoren. Einerseits wurde vor der Pandemie sehr viel Geld in Fonds gesteckt, also große Fonds haben noch mehr Geld geraced, einer davon auch in Österreich, aber auch in ganz Europa. Und daher sitzen diese Fonds auf sehr, sehr viel Geld aus der Zeit vor der Pandemie. Und dieses Geld muss innerhalb einer gewissen Zeitspanne dann auch investiert werden. Sonst funktionieren solche Fonds nicht. Das heißt, es gibt bis zu einem gewissen Grad einen Investitionsdruck. Der zweite Faktor ist, glaube ich, dass es in Amerika extrem hohe Konkurrenzsituation mittlerweile gibt, was frühere Deals betrifft. Also frühere Deals heißt sozusagen Early Stage und Middle Stage, noch nicht jetzt so dann später. Da gibt es immer nur noch eine Handvoll, die das machen, aber je früher man kommt, desto größer ist die Konkurrenz. Und da haben einige Amerikaner jetzt langsam verstanden, dass es noch einen Ort gibt, wo die Bewertungen deutlich günstiger sind und wo auch clevere Leute sitzen, und das ist Europa. Daher fließt zunehmend mehr Geld auch von amerikanischen Fonds in Europa, und das multipliziert natürlich die Runden hier. Und der dritte Faktor ist, glaube ich, dass viele dieser Themen, in die investiert wird, so wie heute, also vielleicht besser gesagt, so wie vor kurzem announced wurde, die Runde von GoStudent, viele dieser Themen sind schon lange am Tisch, haben aber durch die Pandemie und die neue Art und Weise des Arbeitens einfach einen Push bekommen. Also digitales Lernen, aber auch digitales Miteinanderreden, sowie Hopping, alle diese Themen, die schon recht lange eigentlich da waren, aber nicht so durch die Decke gegangen sind wie jetzt, haben ganz sicher durch diese Konstellation einen enormen Aufschwung bekommen.
Mhm. Du hast GoStudent gerade erwähnt, auch Bitpanda hat im Jahr 2021 diesen berühmten Unicorn-Status erreicht. Warum hat es denn in Österreich eigentlich eine Corona-Krise gebraucht, damit wir uns da über Unicorns, über zwei vielleicht auch bald mehr freuen können?
Also das würde ich gar nicht so sagen. Ich würde gar nicht sagen, dass die Corona-Krise Österreich in Unicorn gebracht hat. Ich glaube, dass in Österreich sehr, sehr gute Startup-Gründer unterwegs sind. Dass es eine Handvoll gibt, die international erfolgreich werden können, und dass es nur eine Frage der Zeit war, seitdem dieses Ökosystem sozusagen angefangen ist zu wachsen, bis diese Meldungen kommen. Also es war mir sehr klar schon vor ein paar Jahren, dass das kommen wird. Es war nur die Frage, wann. Und dann hat die Pandemie eben mitgeholfen, gewisse Formen oder gewisse Startups innerhalb dieser Industrie sozusagen zu pushen. Jetzt GoStudent, das wäre jetzt unfair, glaube ich, gegenüber dem Felix zu sagen, das war nur wegen der Pandemie. Die hat ganz sicher geholfen für sein Businessmodell. Aber dass er ein extrem cleverer Gründer ist, das haben wir schon 2017 gesehen. Das war auch in den Verhandlungen damals im Fonds über das Investment zu spüren. Der hat schon gewusst, was er will, und hat auch nicht locker gelassen. Und das ist sicher eine von den Eigenschaften, die man sozusagen braucht als Gründer, wenn man so groß denkt wie er.
Mhm. Du hast es auch vorher schon angesprochen. Es kommt viel, viel US-Geld in den europäischen Markt, und ihr seid in Europa unterwegs und ihr macht auch viele Co-Investments, auch mit VCs aus den USA, auch große Namen dabei. Wie läuft denn sowas? Wie findet man da zusammen mit diesen Risikokapitalgebern? Ein kleiner Fonds aus Österreich, ein Riese aus den USA will in Schweden investieren. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie kommen diese Millionen zusammen?
Ja, also wie gesagt, wir investieren ja in der Early Stage, Super Early Stage nenne ich das immer, damit ich mich noch einmal abgrenze von den anderen. Also wir machen Angel-Runden, Pre-Seed-Runden, Seed-Runden und machen dann möglich maximal pro Rata in einer Series A, das war's. Also wir konzentrieren uns ganz klar auf eine erste Stage oder eine erste Phase, besser gesagt, wo die Traction des Startups, also wo die Ergebnisse des Startups nicht im Vordergrund stehen noch, sondern eher das Team, die Gründer, die Idee, der Markt. Und da ist es natürlich für einen großen Fonds umso wichtiger, jemanden zu haben, der vielleicht den einen oder anderen Gründer schon länger kennt. Wenn man jetzt neu ist am Markt, ist man natürlich, möchte man das Risiko reduzieren, in die falschen Persönlichkeiten zu investieren. Später dann, glaube ich, in größeren Runden, von der du jetzt gerade angesprochen hast, sind andere Merkmale wesentlich, aber dazu will ich mich jetzt nicht äußern, weil das ist nicht mein Home-Turf. Da gibt es sicher unterschiedlichste Konstellationen, wie das funktioniert zwischen Europäern und Amerikanern. Ich für uns kann nur sagen, dass er am Anfang, wie der Hansi die Idee hatte, das zu machen und wir uns dann tatsächlich dazu entschlossen haben, das zu machen, war meine große Sorge, dass ich mein Angebot attraktiv genug machen kann für internationale Gründer und dass internationale Fonds sozusagen überhaupt mit uns zusammenarbeiten wollen. Und mittlerweile ist es so, dass wir Intros kriegen von den großen europäischen Playern und die uns fragen, ob wir da nicht mitmachen wollen. Octopus Ventures und Pro-Founders aus England. Aber eben auch der ein oder andere Amerikaner, aber auch aus Spanien und Schweden kommen Anfragen, weil wir ein Vertical besetzen, weil wir eine industriespezifisches Know-how haben auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch die Mechanik von Venture-Fonds. Du musst überlegen, ist den meisten, glaube ich, nicht bewusst, aber es gibt mehr als 3000 Fonds, die in Europa tätig sind und von denen 90% von denen investieren in so etwas wie der Seed Stage. Das heißt, die wollen alle ungefähr 750 bis 1,5 Millionen in einer ersten Runde investieren und haben unheimliche Konkurrenz um diese Tickets. Wir sind aber da ganz anders. Wir sind ein sogenannter Mikrofonds. Das gibt es in den USA schon lang. Das gibt es in Europa kaum. Eine Handvoll gibt es da erst in Europa. Und wir machen kleine Tickets, die quasi nicht in Konkurrenz stehen zu den größeren. Und daher können wir gemeinsam mit diesen Seed-Fonds arbeiten. Und daher werden wir auch eingeladen mitzumachen. Also bei Blueheart, dieser Sex-Therapy-App, haben wir gemeinsam mit Pro-Founders investiert. Ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen aus unserem Portfolio. Heal Capital aus Berlin, ein großer Fonds, der sich spezialisiert auf Gesundheitsthemen. Die arbeiten gern mit uns zusammen. Erstens, glaube ich, weil wir etwas verstehen von dem, was wir da tun offensichtlich. Zweitens, weil wir gut mit den Foundern können. Und drittens, weil wir eben nicht in direkter Konkurrenz stehen, weil jeder Fonds natürlich ein gewisses Target-Shareholding hat, also der muss eine Anzahl von Prozenten an diesem Unternehmen kaufen und da stehen wir weniger im Weg als ein anderer großer Fonds.
Ja. Du hast es gerade erwähnt, ihr fokussiert ja bei euren Investments ganz stark auf diese Gründerpersönlichkeiten und derzeit hört man ja allenorts, dass diese Corona-Krise auch eine neue Gründerwelle nach sich ziehen könnte oder vielleicht hat sogar schon begonnen. Siehst du diese neue Gründerwelle auch und wenn ja, was zeichnet denn diese Menschen aus, die in dieser Gründerwelle mitschwimmen?
Ja, also ich glaube schon, dass es eine neue Generation von Gründern gibt. Ich glaube nicht, dass das ausschließlich an der Pandemie hängt, aber sicher auch. Ich glaube, bei uns in Österreich jedenfalls gibt es eine sogenannte Second Generation. Also es gibt Gründer, die ihr erstes Startup ein paar Jahre gemacht haben, entweder sehr erfolgreich verkauft haben oder auch total unerfolgreich in den Sand gesetzt haben, aber sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben und jetzt in einer zweiten Welle mit dieser Erfahrung neue Sachen bauen. Und die sind natürlich für uns als Investoren besonders spannend, weil die wissen schon, was sie tun. Auf der anderen Seite hat dieser Fokus auf viele Themen, die wir immer schon gewusst haben, aber die uns vielleicht nicht so bewusst waren im letzten Jahr, dazu geführt, dass noch mehr Purpose wichtig ist. Sicher auch die neue Generation, die etwas jünger sind als ich zumindest, und auch vielleicht auch ein bisschen jünger als du, die sozusagen auch wissen wollen, an was sie da arbeiten und große Visionen an die Welt zu verbessern, unser Leben zu verbessern, hilft da ganz sicher, Talents zu bekommen. Und nur mit guten Talents kann ich tolle Startups bauen. Also das ist sicher ein ganz starker Faktor. Und weil wir ja in Purpose-Driven Founders investieren und dann auch noch in einen Sektor, der natürlich unheimlich Purpose-Driven ist, das ist die Gesundheit, das Leben an sich und nicht irgendwie in welche logistische Themen oder Themen, wo man Basispunkte verbessert, sondern eher, wo man sozusagen das grundsätzliche Leben verbessert, haben wir dazu noch einen ganz großen Push, was Diversität betrifft. Also unser Portfolio zum Beispiel ist fast zur Hälfte von diversen Teams, also nicht nur männliche Teams. Jetzt könnte man sagen, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass die andere Hälfte nur männliche Teams ist, aber in unserer Branche ist das schon ein unheimlich guter Faktor. Und von diesen fast 50%, die wir haben an diversen Teams, sind bei uns 35, also insgesamt 35, zwei Drittel von denen insgesamt 35% haben einen weiblichen CEO, einen Female CEO. Und das, glaube ich, ist einzigartig. Außer bei jenen Fonds, die ausschließlich in Frauen investieren, dort ist es natürlich noch besser, diese Ratio. Aber sonst ist es, glaube ich, einzigartig für einen Fonds in Mitteleuropa. Und das ist nicht geschuldet, weil wir so gut aussehen oder unsere Website so toll ist, sondern weil das Thema, auf das wir uns spezialisieren, natürlich viel mehr Frauen anzieht als andere Themen, die in der Vergangenheit so hoch gehandelt wurden im Venture Capital.
Und damit sind wir auch schon beim Health Tech-Thema angelangt, auf das ihr spezialisiert seid. Auf der einen Seite, du hast gerade gesagt, Purpose-Driven Founders sind die, die das umsetzen. Auf der einen Seite kann man da ganz große Probleme damit lösen. Also wir kriegen alle gerade die Corona-Impfung, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Auf der anderen Seite ist es ein super schwerer Markt, braucht viel, viel Investition, ganz lange Entwicklungszeiten. Warum habt ihr euch für diesen Health-Bereich entschieden?
Da könnte ich jetzt lange drüber philosophieren. Am Ende des Tages habe ich dort, wo ich früher gearbeitet habe, mir selber auch ein Thema suchen müssen. Und wenn du dich absetzen willst von anderen, in dem Fall war das natürlich hauptsächlich Fintech, dann musst du dir versuchen, was groß genug ist. Und der Gesundheitsmarkt ist sicher groß genug. Zu dem Zeitpunkt war das halt eine mini kleine Welle, die da von Amerika hauptsächlich rübergeschwappt ist, aber auch von UK wegen deren NHS-System dort. Aber am Schluss hat mich das sehr interessiert, weil am Schluss ist ja auch Venture Capital ein Long-Term-Game. Und wenn du dir überlegst, du möchtest die nächsten 10 Jahre in etwas arbeiten, dann hat mich das eben mehr interessiert, in etwas zu arbeiten, was bis zu einem gewissen Grad mein Leben oder vielleicht das Leben meiner Kinder verbessert, nicht mich unbedingt reicher macht. Das war mir eigentlich nie so wichtig wie anderen, sondern mir war hauptsächlich wichtig, dass das etwas bewirkt. Ja? Dass man quasi nicht nur unsere Investoren glücklich macht mit der Art und Weise, wie wir investieren und ihnen eine Rendite geben, sondern auch, dass wir on the way dieser Rendite wirklich etwas bewegen in einem extrem wichtigen Markt für uns alle. Und wenn du ansprichst, sozusagen die Impfung und wie lange das braucht, bis solche Moleküle von der ersten Idee bis in die Spritze kommen, dann sprichst du etwas ganz Wichtiges an, weil die meisten, nicht nur du, sondern fast alle, mit denen ich rede, die glauben, dass Gesundheit eigentlich dadurch verbessert wird, indem man Medizin findet. Und wir machen genau das Gegenteil. Wir investieren nicht in Moleküle oder Biotech, wie man das nennt, oder Life Sciences, sondern wir investieren in alle anderen Formen der Hilfestellung für das Wellbeing oder die Gesundheit eines Menschen. Und da muss immer ein digitaler Teil dabei sein. Also wir nennen das Digital Health. Das ist genauso Therapeutics und Care und Wellbeing und Diagnostics. Aber am Schluss geht es nicht darum, dass man eine Medizin baut. Das machen andere Investoren. Das ist ein anderes Business. Sondern bei uns geht es darum, dass man Digital Companions baut, wie zum Beispiel Second Nature, die ihnen helfen, das Leben mit Diabetes Type 2 zu bewältigen, oder wenn man eben so einfache Dinge hat, über die man nicht gerne spricht, wie zum Beispiel chronische Verstopfung wo man mit relativ wenig Aufwand eigentlich eine Lösung, recht rasch eine Lösung herstellen könnte, aber bis dato eben nur mit Medizin, in dem Fall zum Beispiel Abführmittel, gearbeitet wird. Und das ist meistens keine langfristige Lösung, sondern da geht es um Lifestyle Change, da geht es sehr oft auch darum, wie bewegt man sich, wie isst man, wie lebt man. Und da gab es früher den Arzt, den Hausarzt, der einem da geholfen hat. Das gibt es heute so gut wie nicht mehr. Die Ärzte haben auch keine Zeit, sich mit einem zu beschäftigen. Dann gab es die große Welle an Coaches, Health Coaches, die gibt es immer noch. Aber das wird jetzt sozusagen eigentlich gepaart mit digitalen Coaches. Und oft sind auch in diesen digitalen Lösungen echte Coaches involviert. Also da spricht man dann über die App mit einem Coach. Das ist nicht jetzt unbedingt vielleicht ein Primar am Spital, aber es ist jemand, der sich mit diesem spezifischen Thema sehr gut auskennt und mir hilft und auch Mut zuspricht, dieses Thema anzugehen, das Problem zu lösen. Und daher, ja, es dauert länger im Gesundheitsmarkt, aber nicht in allen Bereichen dauert es länger. Manche Dinge gehen auch wirklich schnell, weil wir eben die digitale Version davon finanzieren.
Jetzt ist dieser Digital Health Bereich, und das habe ich schon anklingen lassen, ja sehr breit. Das geht ja von Ernährungsthemen über das Sexleben bis hin zu Erkrankungen und so weiter. Was sind denn da für euch die Top-Themen, beziehungsweise wo siehst du da das größte Potenzial? Wo investiert ihr jetzt, weil ihr sagt, in 2, 3, 5, 10 Jahren sind das die ganz riesigen Themen, die jeder brauchen wird?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich habe auch keine Glaskugel. Ich kann es dir nicht sagen, was die großen, größten Themen sein werden. Ich glaube, wir gehen nach sozusagen Prinzipien vor. Eins von unseren Prinzipien oder Hypothesen ist Empower the Patient. Das heißt, kann ich dem User oder dem Patienten Mittel in die Hand geben, dass er sich selbst hilft oder sich selbst weiterhilft, dass er gute Information findet, die richtig anwendet und dann auch die richtige Konversation führt mit den Experten. Das ist, glaube ich, eines unserer wesentlichen Merkmale oder Themen, auf die wir schauen wollen. Und das zweite große Thema ist Confronting Taboos. Also trauen wir uns, über Tabus zu reden, und finden wir Gründer, die diese Tabuthemen tatsächlich in so einer angenehmen Art und Weise bearbeiten, dass man sich nicht auf den Dr. Google verlässt, der einem da meistens sagt, man hat Krebs, sondern wirklich sozusagen ein gutes Service bringt, das auch spezifisch genug ist oder customized genug ist, dass mir das hilft. Und dafür sind die Leute dann auch bereit zu zahlen. Natürlich gibt es in unterschiedlichen Gesundheitssystemen, Deutschland, England, Österreich, unterschiedliche Schwellenpunkte, und manchmal schafft man das nur, wenn man ein Reimbursement bekommt, also wenn quasi die Krankenkasse diese Zahlungen übernehmen. Aber am Schluss sind das nur sozusagen Ausprägungen, wie die Prozesse gestaltet werden. Der underlying problem ist immer, ich habe etwas oder mich bedrückt etwas, über das ich nicht in der normalen Welt sprechen möchte oder das mir schwer fällt, mit meinen Freunden zu sprechen. Und da kannst du dir das überlegen, wie oft du nach der Arbeit mit einem Kollegen schon warst, der dir dann erzählt hat, der hat eine Erectile Dysfunction und er weiß nicht genau, wie er das seiner Partnerin erzählt. Diese Gespräche passieren meistens nicht. Aber im Internet tauchen sie dann auf, und da, glaube ich, kann man diesen Personen, die sehr, sehr viel mehr sind, als man das denkt, helfen. Aber wir müssen, glaube ich, auch weggehen von reinen sozusagen Sex-Themen, obwohl quasi Sexual Wellness und Fantasy, wie sie alle heißen, sozusagen recht boomen im Moment. Es gibt so unheimlich viele Themen, die immer noch ein Tabu sind in unserer Gesellschaft, die gar nichts mit Sex zu tun haben und trotzdem nicht getackelt werden bis dato. Und da denke ich an Hautausschläge, eben an die Verstopfung, aber auch an zum Beispiel Kinderwunsch, der einfach, wo man nicht schwanger wird und verzweifelt ist, weil alle anderen kriegen Kinder rund um einen und man selber aber nicht. Und diese Themen kommen dann auch sehr nahe an Mental Health Themen und die mentale Gesundheit, die spricht auch überhaupt niemand, da spricht man noch lieber über Sex als darüber, dass man sozusagen die ein oder andere Schwierigkeit hat. Wir haben investiert in ein Startup, das hilft, Depression festzustellen und zu unterscheiden von anderen Krankheiten, weil das ist sehr, sehr schwierig und die haben quasi einen Algorithmus erkannt oder gebaut, wie man Ärzten hilft, Therapeuten hilft, das besser zu erkennen, schneller zu erkennen. Also da gibt es unheimlich viele Themenbereiche, die uns interessieren. Mhm.
Ihr geht es also wirklich so die ganz, ganz schweren Tabuthemen an, zusammen mit den Startups. Und das, denke ich mir, ist ja ein wahrscheinlich sehr schweres Geschäft. Also das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, jetzt eine sexy Apple Watch zum Laufen gehen und Kalorien zählen zu verkaufen, sondern irgendwie am anderen Ende des Spektrums. Wie schafft ihr das dann am Ende, dass diese digitalen Dienste in den Markt zu bringen und auch die richtigen Menschen zu finden, die dann am Ende ja dafür zahlen müssen?
Ja, also ich glaube, es ist nur auf den ersten Blick eine kleine Nische. Wenn man dann genauer schaut, dann sieht man, wie viele Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. In den meisten Fällen ohnehin schon online, weil eben offline reden sie nicht darüber oder es ist schwer, darüber zu reden. Man muss sie dann nur quasi abholen, wo sie jetzt schon sind. Das passiert halt dann in anonymen Facebook-Gruppen oder das passiert über Suchresultate. Die Größe dieser Themen wird von den allermeisten unterschätzt, auch von vielen Investoren noch immer unterschätzt. Und die Zahlungsbereitschaft, gehen wir auf Fertility. Wie viel Menschen bereit sind zu zahlen, um In-vitro-Fertilisations zu machen, ist, ich glaube, nur denen bewusst, die das schon wissen oder die sich damit beschäftigt haben. Diese Baskets sind enorm groß. Aber es gibt auch Startups, die gar nicht so weit gehen, sondern wo man einfach nur die ein oder andere Behandlung vielleicht im Ausland machen möchte, weil man das Gefühl hat, in Deutschland und Österreich sind die Spitäler besser und dort, wo man selber herkommt, hat man nicht so großes Vertrauen. Oder in die andere Richtung, man kann sich das einfach in Deutschland nicht leisten und fährt lieber in die Türkei, weil es dort genauso gut funktioniert, aber deutlich billiger ist. Und diese Nachfrage für diese Services ist enorm groß.
Zum Abschluss, gib uns noch ein paar Einblicke in die Highlights dieser Health Tech, Digital Health Branche. Wir bei Training Topics, wir tracken ja sehr genau, wer welche Investments bekommt. Und im letzten Halbjahr hat man gesehen, dass Dinge wie Fintech, Logistik, E-Commerce natürlich viel, viel Geld bekommen haben. Was sind denn so die Rising Stars im Health-Tech-Bereich? Was muss man sich unbedingt anschauen? Was denkst du, was wird so das nächste Unicorn werden? Über was reden die Investoren derzeit?
Das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wo wir gesagt haben, das ist interessant, dass jetzt sozusagen in Österreich die Unicorns kommen, das basiert ja auf einem Prozess, der Jahre gedauert hat. Und genauso, was habe ich versucht, immer früher zu erklären, und ich werde nicht müde, es wieder zu erklären, ich kann Fintech mit Healthtech einfach nicht vergleichen, weil Healthtech ist viel später erst gekommen in unserer Branche und deswegen wird es auch noch deutlich länger brauchen, bis wir Unicorns sehen aus Österreich oder Deutschland, die aus dem Healthcare-Bereich kommen. Dass die gibt und dass die geben wird, davon bin ich 100% überzeugt. Dir zu sagen, dieses Startup wird Unicorn-Status erhalten, das traue ich mich jetzt nicht, aber ich glaube, dass es in unserem Portfolio einige geben wird, die sehr, sehr viel Geld raisen werden. Das Schöne an unserem Fonds ist, dass wir so ein kleiner Fonds sind, das heißt, wir brauchen nicht einmal diese Unicorn-Bewertungen, um unseren Fonds erfolgreich zu machen, aber dass da irgendwelche dabei sind in Deutschland, Österreich, aber auch in den anderen Nachbarländern, davon gehe ich 100%ig aus. Das Der Markt für Gesundheitslösungen ist ja sehr attraktiv, nicht nur aufgrund der Möglichkeit, ein großes Unternehmen daraus zu bauen, sondern auch, weil sehr, sehr viele Player an dem Markt sind, die sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben, um Akquisitionen zu machen. Ich denke an den ganzen Pharma-Bereich, da ist sehr, sehr viel Geld da und wir haben ja ein super Beispiel und auf das würde ich gerne als konkretes Beispiel eingehen, mit MySugar und Roche. Roche hat viel Geld ausgegeben, um MySugar zu kaufen und die Gründer sind jetzt alle ausgeschieden, fast alle ausgeschieden aus Roche und bauen ihr eigenes oder neue Startups. Wir haben in zwei Startups investiert, die beide frühere Gründer sind von MySugar und das neue Startup, das der Frank und der Anton bauen werden, das noch sehr unter dem Radar gehalten wird im Moment, das wird sicher eines von jenen Cases, über die man in Zukunft noch sehr viel lesen wird.
Okay, also es bleibt auf jeden Fall spannend. HealthTech wird in einigen Jahren, davon gehe auch ich aus, so ein wirklich Riesenthema sein, so groß wie wir, wie es jetzt vielleicht die Neo-Broker sind und die Quick-Commerce-Unicorns. Lucanus, vielen, vielen Dank. Es war wirklich ein spannendes Gespräch. Vielen Dank für deine Insights in die Arbeit mit Calmstorm Ventures und den Digital Health-Bereich. Danke fürs Dabeisein.
Danke, Jakob.
Ja, das war Lucanus, einer der Mitgründer von Calmstorm Ventures, im Gespräch über Digital Health und die Trends im europäischen Startup-Sektor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast bei Zebras and Unicorns melden. Danke und bis dann.